Kopf.
Bauch.
Kopf.
Bauch.
Kopf.
Bauch.
Kopf.
Bauch.
Kopf.
Bauch.
Kopf. Und Bauch.
Und Lara.
Moin, herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Kopf und Bauch. Mir gegenüber sitzt wie immer die nette, wunderschöne und unglaublich lustige Lara Autsch.
Vielen Dank. Und mir sitzt jede Woche gegenüber und auch heute Michael Ulbz.
Heute habe ich dich irgendwie nicht ganz so emotional abgeholt, merke ich gerade.
Ich habe mich versucht, auf meinen Part zu konzentrieren.
Achso, hast die ganze Woche daran gearbeitet, dass du das einmal souverän hinkriegst?
Ja.
Okay.
Hat nicht so gut geklappt.
Doch, hat sehr gut geklappt.
Ja?
Ja, deswegen war ich ja so...
Au, okay.
Du warst nicht so, normalerweise erstmal so... Und bist so irgendwie...
Ja, jede Woche neu.
Ja, jede Woche neu. Jetzt habe ich erstmal an meinen Komplimenten quasi gezweifelt, aber waren okay.
Ich habe nicht richtig zugehört, aber ich glaube, die waren schön. Ich habe wirklich nicht richtig zugehört. Ich habe nur daran gedacht.
Vielleicht war das der Trick so. Ich darf nicht zuhören, was er sagt. Ich darf nicht zuhören, was er sagt. Und mir gegenüber sitzt Michael.
Oder?
Ja, ja, also sehr gut. Cool.
Das ist wie so ein Bewerbungsgespräch oder wenn man aufgeregt ist, dass man den Leuten nicht in die Augen gucken soll, sondern so auf die Stirn.
Echt?
Ja, so zwischen die Augen soll man den gucken.
Aber ist es nicht wichtig, dass man Augenkontakt halten kann?
Ja, natürlich, aber das, ja voll, aber es gibt ja Situationen, in denen man so aufgeregt oder angespannt ist, da fällt es einem schwer. Man möchte dem Gegenüber aber natürlich vermitteln, als könnte man Augenkontakt halten.
Aber schielt ein bisschen.
Das ist halt das Witzige. Und ja.
Ich kenne den Trick, dass man sich irgendwie, wenn man so nervös ist, so den Gegenüber so nackt vorstellen soll.
Das habe ich nie verstanden.
Ich auch nicht.
Das würde mich halt eher geil machen als ne.
Ja, guck mal an, bei wem man sitzt, ne? Ja, ich hätte gerne die Rolle, Herr Weinstein.
Das beruhigt einen doch nicht.
Nee, also ich weiß auch nicht, was das, dass man sich, ich weiß nicht, was der Trick dahinter sein soll, dass man sich überlegen fühlt, wenn man sowas das anhat.
Ja, ich glaube, dass man so daran denkt, dass es ja auch nur Menschen sind oder...
Da fällt mir gerade eine lustige Szene ein aus dieser Serie, die ich letzte Woche empfohlen hat, Coupling. Da gibt es einmal so eine Stelle, da ist auch so einer, der ist auch so total nervös und der hat dann so ein Bewerbungsgespräch und der hat dann auch diesen Tipp gekriegt, der soll sich den Gegner nackt vorstellen und dann sitzt er da und dann ist hinter den Leuten, wo, mit denen er das Gespräch führt, ein Spiegel. Das heißt, er sieht sich selbst auch nackt.
Stimmt.
Ja.
Meine Schwester hat mich nämlich dann erinnert, dass wir die Serie auch geguckt haben. Zumindest so zwei Staffeln.
Ja.
Aber ich glaube, da erinnere ich mich sogar dran.
Ja.
Dass er dann nervös wird, weil er sich selber
ja, ja, genau.
Ja, 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 okay.
Komm ich
witzig. Drauf.
Hm?
Gut.
Ja. Wie war deine Woche?
Ja. okay, gut. Ja. Okay.
Ja, gut, dann belassen wir es dabei. Weil okay.
Und bei dir so?
Ja, auch okay, würde ich sagen.
Schön,
ja.
Toll.
Ja, ich habe heute auch mal ein Thema mitgebracht.
Okay.
Du hast mich ja vor ein paar Folgen mit dem Thema Menstruationen unvorbereitet erwischt.
Ja.
Und heute habe ich gedacht, bringe ich auch mal ein ernstes Thema, weil es so viel positives Feedback gab, bringe ich auch mal ein ernstes Thema aufs Tablett. Und ja, es hat eine kleine Gemeinsamkeit mit deinem Thema. In meinem geht es auch um Blut. Und zwar das Thema Blutspende.
Okay.
Erste Frage, warst du schon mal Blutspenden?
Ja, war ich schon mal.
Okay, öfter oder nur einmal, oder?
Ne, ich war dort.
Ja.
Und dann kannst du ja nicht sofort Blut spenden.
Nein.
Du wirst ja erstmal getestet.
Richtig.
Ja, da habe ich mich hingesetzt.
Ja.
Da kam eine sehr dicke Nadel.
Ja.
Ich mag keine Nadel.
Ah.
Ja, aber es gab Gratisessen, das weiß ich noch. Und, also so Häppchen.
Aber ja. Hast du dann gespendet, ja?
Ja, ich habe gespendet, aber es wird halt eigentlich so quasi getestet.
Mhm.
Ja. Und, ja, das war's dann.
Und dann bist du nicht wieder hingegangen, weil die so dicke Nadeln haben.
Ich weiß nicht mehr. Bist du ausgegangen? Ich glaube, ich
bin einfach umgefallen und...
Nee. Ich mag das nicht so gerne.
Okay.
Aber ist wichtig, ne?
Ja, es ist schon wichtig. Ich habe eine etwas längere Geschichte mit dem Thema Blutspenden. Ich bin jetzt, ich erzähle nachher, wieso ich auf das Thema jetzt gekommen bin. Ich habe früher, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube so 11, 12, 13 rum, da bin ich durch meinen Vater bedingt, der war früher so Vorsitzender, glaube ich, vom Ortsverein, vom DRK, also Deutsches Rotes Kreuz in unserer Gemeinde da, Rauderfehn. Und durch den bin ich so ein bisschen da reingerutscht und habe dann immer bei den Blutspendeterminen so mitgeholfen. Also ich war so an der Anmeldung und dann kommen die Leute ja rein und werden erstmal begrüßt, das habe ich so gemacht. Und dann haben die immer so einen Blutspendepass, das war bei uns immer so ein gelber Schein und so.
Ja.
Der muss erstmal kopiert werden und dann geht's halt weiter und dann gehen die halt nachher weiter zu den Ärzten und so. Und das habe ich jahrelang gemacht, bis ich dann irgendwann so angefangen habe auch zu arbeiten. Also ich Bankkaufmann geworden bin, so da ging das dann nur noch manchmal, je nachdem, wann ich so Feierabend hatte.
Ja.
Und es war dann immer so von mittags so bis abends 20 Uhr, glaube ich, so mittags um 1 oder 2 fing das, glaube ich, an und dann so bis abends habe ich dann, ich weiß nicht, so 7, 8 Jahre habe ich das, glaube ich, gemacht, bis ich dann irgendwann auch mal selber spenden durfte und so. Ich glaube, man darf ab 18 oder ich weiß gar nicht, 16.
Ja, genau, irgendwie so.
Genau, das habe ich sehr, sehr lange gemacht und mittlerweile, also ja, ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr wichtiges Ding, dass man Blut spendet und ich erzähle das jetzt auch nicht, weil ich irgendwie sagen will, dass ich viel ehrenamtlich da gearbeitet habe, sondern weil...
du bist sowieso ein so sehr sozialer Typ.
Ja, aber darum geht es gar nicht, sondern ich erzähle das nur, dass ich dem Thema Blutspenden eigentlich sehr positiv gegenüber eingestellt bin. Ja. Und jetzt möchte ich erzählen, warum ich kein Blut mehr spende.
Oh, wirklich?
Ja, genau.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Jetzt kommt der Twist. Und zwar ist es so in Deutschland, dass bis 2017 homosexuelle und bisexuelle Männer
nicht spenden durften.
Gar nicht spenden durften.
Das weiß ich, ja.
Genau. 2017 gab es dann eine Änderung. Jetzt ist es so, dass homosexuelle und bisexuelle Männer nicht mehr pauschal ausgeschlossen werden.
Wenn sie ein Jahr keinen Sex hatten.
Genau. Die dürfen 12 Monate keinen Sex gehabt haben, was natürlich einen Großteil der homosexuellen und bisexuellen Männer ausschließt.
Ja.
Und es ist so, dass es dafür eigentlich keinen wirklichen medizinischen Grund gibt. Also man kann, wenn, also es ist der Hauptgrund, dass die ausgeschlossen werden, ist ja eben, weil bei Homosexuellen eben der HIV-Virus oder HI-Virus verbreiteter ist als eben in der übrigen Gesellschaft.
Mhm.
Es ist aber so, dass dieser Virus halt eigentlich so nach 6 Wochen nach Ansteckung schon nachgewiesen kann. Und das Blut wird ja auch immer getestet darauf und so. Und Deutschland hängt da, einfach was diese Regelung angeht, extrem anderen Ländern hinterher. Also ich glaube, in England ist es jetzt, glaube ich, auf 4 Monate runter oder in anderen Ländern so auf 3 Monate, was halt völlig ausreicht.
Ja.
Und ich habe mich da jetzt am Wochenende noch mal so ein bisschen eingelesen, was halt von LGBT-Aktivisten halt vor allem angeprangert ist, ist eben dieser pauschale Ausschluss eben von Homosexuellen, dass man eben sagt, allein die Tatsache, dass jemand homosexuell ist und Sex hat, ist eben Ausschlussgrund.
Ja.
Und es geht nicht darum, so hat er vielleicht nur Sex mit seinem festen Partner oder vielleicht sogar mit seinem Ehemann oder nutzt er Kondom oder nicht, das wird alles nicht abgefragt, sondern allein die Tatsache, dass er Sex hatte mit einem Mann, reicht eben schon, um zu sagen, der darf nicht spenden.
Ja.
Und das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil die Länder, die es geändert haben und die es reduziert haben, die Anzahl der Monate, da ist eben ganz klar gewesen durch die Studien, die jetzt gemacht wurden, dass es da kein erhöhtes Risiko dadurch gab. Ja. Also es ist einfach nicht notwendig. Und gerade während Corona gab es oft irgendwie Meldungen, dass Blutkonserven knapp werden oder wurden.
Mhm.
Dass es teilweise wirklich auch Regionen gab, wo das, was an Blutkonserven noch da ist, nicht mal mehr für 24 Stunden ausreicht. Habe ich irgendwie ein, zwei Artikel gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie gerade aktuell so der Stand ist. Und da kam natürlich, dementsprechend kam das Thema auch nochmal hoch. Und da ist es bei mir auch nochmal so, wie ich aufgeploppt. Also da habe ich mich dann nochmal näher damit beschäftigt.
Mhm.
Und trotzdem wird eben an der Regelung nichts geändert. Und das ist eine Sache, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Und,
vor allem sollte man sich ja eigentlich über jede Spende freuen und eben jeder, der kommt.
Ja, klar, wenn man überlegt, es sind einfach, gibt so unterschiedliche Angaben, aber ich sag mal so bis 5% der Bevölkerung sind homosexuell oder bisexuell.
Mhm.
Das heißt, wir reden von hunderttausenden Menschen und damit potenziell tausenden Menschen, die in der Lage wären zu spenden. So.
Ja.
Und in Deutschland gibt es so einen Bedarf von 14.000 bis 15.000 Blutspenden pro Tag.
Ach, wirklich?
Ja, und es ist so, dass irgendwie nur so 2-3% der Bevölkerung wirklich regelmäßig spenden.
Mhm.
Und dementsprechend denke ich mir so, es ist einfach ein dämliches Gesetz, eine dämliche Regelung, für die es keinen Grund gibt, wie da auch andere Länder eben zeigen. Und da denke ich mir halt auch, ich bin zwar heterosexuell, aber aus Solidarität, bis das geändert wird, glaube ich auch nicht, dass ich nochmal spenden werde.
Okay.
Ja. Ich bin jetzt am Wochenende mit meinem Vater mal telefoniert, der kamen wir zufällig auf das Thema Blutspende.
Mhm.
Und es gab irgendwie so eine Schule, die haben irgendwie so eine Aktion gemacht mit Blutspenden. Und dann habe ich eben das erzählt, wie das eben ist mit Homosexuellen. Das wusste mein Vater gar nicht, obwohl er damals irgendwie so sehr involviert war in diesem Ortsverein.
Yes.
Aber ich glaube, das war damals einfach auch nicht so ein Thema, mit dem man sich groß beschäftigt hat.
Ja, gerade wenn man
genau, quasi
nicht betroffen ist.
Ja, und er hört ja unseren Podcast auch und er meinte dann auch so, hey Mann, das wäre doch auch mal ein Thema für einen Podcast, weil ich wusste das gar nicht, dass das so ist, die Regelung. Und es gibt vielleicht viele, die das nicht wissen und erzähl das doch mal im Podcast. Und ich habe gedacht, ja, das ist
ich lese das schon auch immer mal wieder irgendwo.
Mhm.
Und dann sehe ich aber auch so, wenn es im Internet ist, unter den Kommentaren, ach, wusste ich gar nicht oder so, da gibt es ja echt so ein paar Regelungen quasi.
Mhm.
Ja. Krasses Thema.
Ja, ist ein sehr krasses Thema, aber...
Beziehungsweise, weiß ich jetzt nicht, ich finde das jetzt nicht unbedingt gut zu sagen, gerade weil halt diese Knappheit besteht.
Nee, und natürlich nicht, aber selbst wenn es knapp ist, wird es irgendwie nicht geändert. So.
Ja, okay, das verstehe ich.
Aber das wäre jetzt halt der perfekte Zeitpunkt gewesen, zu sagen, okay, wir ändern das.
Ich weiß halt nicht, ob das so quasi der richtige Weg ist. Auf der einen Seite...
Das wäre der richtige Zeitpunkt, glaube ich, einfach nur gewesen. Also ich finde nicht, dass man jetzt sagen muss, okay, jetzt sind wir auf das Blut von Homosexuellen angewiesen, jetzt lass mal ändern und danach wieder zurück oder so. Sondern ich glaube einfach, dass das jetzt ein Punkt gewesen wäre, zu sagen, so ja, stimmt, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund dafür. Wir ändern jetzt das Gesetz.
Ja, was ich meine ist, am Ende leidet ja quasi der Mensch darunter.
Ja.
So, nicht die Regierung. Also ich meine, wenn jetzt
irgendjemand... Also das bedingt sich ja. Unzufriedenheit der Bevölkerung geht ja auch zulasten der Regierung.
Ja, ich meine halt, dass wenn man jetzt im Krankenhaus ist und dann kein Blut bekommt oder so, dann ist es halt hart, das ist halt heftig so.
Ja.
Wenn man jetzt nicht gerade bei den Zeugen Jehovas ist und Blut braucht.
Das ist aber ein ganz neues Thema.
Ja.
Ja.
Aber ich meine, wenn man darauf angewiesen ist quasi, also würdest du jetzt raten, gar nicht zu spenden oder?
Nee, das würde ich nicht. Das ist eine Entscheidung, die ich für mich jetzt erstmal getroffen habe.
Okay.
Also das muss jeder, glaube ich, für sich entscheiden, ob er jetzt wegen dieser Regelung nicht mehr spendet oder so. Also ich will jetzt nicht irgendwie so einen Boykottaufruf machen oder sowas. Das ist, glaube ich, eine Sache, die jeder für sich entscheiden muss.
Mhm.
Ich glaube prinzipiell, dass Blutspenden sehr, sehr, sehr wichtig ist.
Mhm.
Ich glaube aber auch, dass man einfach an dem Gesetz was ändern muss.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Das sehe ich aber ganz genauso. Ich sehe auch hin und wieder so, dass halt andere Länder da irgendwie nachziehen oder ihre Bedingungen und Bestimmungen geändert haben. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wie man...
Also die Forderung halt von Aktivisten ist halt oft zu sagen, man muss weggehen von der sexuellen Orientierung hin zum tatsächlichen vorhandenen oder eben nicht vorhandenen Risikoverhalten.
Mhm.
Und ich meine, es gibt ja auch heterosexuelle Männer, die vielleicht irgendwie ihre Frau betrügen oder so und dann rumvögeln und sich dann auch irgendwie den Virus holen. So, klar, der ist deutlich verbreiteter eben in homosexuellen Kreisen, das ist nachgewiesen, das ist ein Fakt, aber er ist eben nicht ausschließlich da. So.
Nee.
Und das Blut wird eben getestet und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, das eben anzupassen und das sollte man tun.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Viele Menschen wissen auch gar nicht, was für eine Blutgruppe die haben.
Ja, das stimmt.
Das finde ich krass.
Ja.
Ich habe A-positiv.
Ich habe 0.
Ja?
Ja.
Ja, das passt zu dir.
Positiv passt auch zu dir.
Ja, immer positiv. Ich bin so wie meine Blutgruppe, positiv.
Ja.
Bei Black Hawk Down und sowas habe ich früher nämlich geguckt. Also ich stehe hart auf Actionfilme und sowas.
Mhm.
Und da haben so die Spezialeinheit hat das immer mit so einem, hat das immer auf ihre Stiefel geschrieben, welche Blutgruppe die haben. Und ich glaube, damals habe ich mich dann auch dafür interessiert, was ich habe und so.
Mhm.
Ja, ich finde es auch immer interessant, wie das...
Weil du auch geplant hast, in den Krieg zu ziehen, oder?
Nö, das jetzt erstmal nicht.
Erstmal, wäre auch gemein
erstmal nicht.
Ja.
Danke. Nee, erstmal nicht.
Mhm.
Aber man weiß, was kommt, ne?
Ja.
Aber finde ich trotzdem interessant, wenn man das nicht weiß. Beziehungsweise man muss ja dann auch, also meistens hat man ja dieselbe Blutgruppe wie die Mutter.
Mhm.
Irgendwie.
Ja, also
es ist, aber auf jeden es Fall ist nicht derselbe Kreis, also es ist nicht derselbe Blut.
Ja, es ist ein bisschen komplex, ja.
Also das finde ich so krass.
Ja.
Aber du musst doch eigentlich immer dasselbe Blut wie die Mutter oder der Vater haben, oder ist das nicht so?
Es ist auf jeden Fall irgendwie dadurch bedingt, was die Eltern haben, ja.
Ja.
Ich weiß es gerade auch nicht ganz genau. Ich habe mich da irgendwann, aber ich habe es wieder vergessen.
Ja,
aber ich habe mich da irgendwann, habe ich mich da mal richtig reingelesen so.
Ja.
Aber ganz genau weiß ich es nicht.
Ich hätte mich vorbereitet, aber ich wusste nicht, welches Thema mich jetzt erwartet.
Ja.
Aber kommt nicht so auch manchmal dann raus, dass die Kinder nicht von den Eltern sind?
Ja, ja,
weil so keiner der Eltern
genau.
die Blutgruppe hat?
Können. Ja, genau.
Irgendwie sowas.
Ja, ja, ja.
Da gab es auch schon Fälle.
Ja, ja, genau. Da merkt der Pater, dass er nicht der Vater ist, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, gibt's.
Das ist irgendwie krass.
Mhm.
Deswegen glaube ich, so war das. Also ich weiß, dass nicht immer wie die Mutter sein muss,
mhm.
weil halt auf jeden Fall auch, es ist jetzt zum Beispiel auch, wenn man jetzt beim Thema HIV oder so bleibt, möglich, dass die Mutter zum Beispiel infiziert ist, aber das Kind nicht.
Ja, ich glaube, es ist so, wenn du als HIV-positive Frau schwanger bist, ist glaube ich so ungefähr 50% Chance, dass das Kind das hat oder eben nicht.
Ja,
weil die Blutkreisläufe eigentlich getrennt sind. Es kann
sind
nur
getrennt,
irgendwie
ja.
durch die Geburt, wenn es da irgendwie zu Blutung kommt oder so, kann es halt zu einer
Infektion
kommen irgendwie, ja.
Das stimmt. Ja, aber es ist getrennt, das weiß ich auch noch.
Mhm.
Obwohl auch das Thema HIV, da habe ich mich zum Beispiel auch, ist noch gar nicht lange her, was drüber gesehen, auch wie weit das heutzutage einfach, wie gut man medikatös eingestellt werden kann.
Medikamentös.
Medikament, hallo.
Lacher und Pforte. Ja. Ja, man hat mittlerweile fast eine normale Lebenserwartung, wenn man HIV-positiv ist,
ja,
das stimmt.
Man hat
aber trotzdem ist es natürlich richtig, dass die
man Sicherheit ist vor allem nicht mehr ansteckend, wenn du das richtig eingestellt hast und das früh erkannt wird,
genau.
Dann ist die Ansteckungsgefahr
bei null. Nach, ja, genau. Ja.
Und das ist halt krass.
Das ist schon krass,
du hast
ja.
eine ganz normale Lebensdauer
genau.
und du bist nicht ansteckend. Das heißt, ich finde das halt wichtig, dass man, also heutzutage, glaube ich, ist es eh schon ein bisschen besser. Früher war das ja krass. Also da hatte man ja
aber so du musst
Angst
halt dein Leben lang Medikamente
nehmen.
Von daher ist es natürlich absolut richtig zu sagen, die Sicherheit von Blutempfängern muss gewährleistet sein.
Das auf jeden Fall.
So, da gar keine Diskussion. Das ist auch manchmal ein bisschen schwer, den Virus nachzuweisen. Aber es gibt einfach, die 3 Monate würden halt reichen, wissenschaftlich gesehen. Und
Das auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, wenn man erkrankt ist, muss man ja auch regelmäßig zum Arzt sich einstellen lassen und gucken, ob alles passt und so.
Mhm.
Aber ich finde trotzdem, dass man halt so diese grundsätzliche Angst so ein bisschen verlieren sollte, was manche halt Menschen halt einfach haben, die einfach sehr wenig über diesen Virus wissen.
Ja.
Und dann halt einfach so direkt panisch reagieren, wenn das jemand hat oder sonst.
Ja,
ich habe ja selbst zum Beispiel auch beim Zahnarzt gearbeitet, wo wir auch OPs und sowas gemacht haben. Und dann haben wir auch einen Anamnesebogen rausgegeben, wo zum Beispiel auch die Leute Erkrankungen, HIV oder Hepatitis und so weiter eintragen sollten.
Mhm.
Dann hatten wir auch einen HIV-Patienten zum Beispiel. Und dann waren die Schutzmaßnahmen halt ein bisschen höher, was man gemacht hat. Aber ich war immer total froh und dankbar, dass die Menschen das angegeben haben.
Ja, ja, klar.
Was ich meine?
Ja, ist auch richtig, ja.
Ja, voll. Weil so
also ich glaube, du machst aber auch strafbar, wenn du es nicht machst.
Ja.
Also bei solchen Sachen zumindest.
Mhm.
Also ich glaube, du musst nicht rumrennen und jedem erzählen, dass du HIV-positiv bist, aber
bei gewissen Sachen schon,
ja.
Ja, und mir war es dann halt auch immer ganz wichtig,
dass... Und Hepatitis wird übrigens bei Blutspenden auch getestet, also dein Blut wird immer analysiert
und
Hepatitis wird da auch gecheckt.
Deswegen finde ich es halt eigentlich gut, dahin zu gehen, weil
es
ist quasi auch ein kostenloser Testcheck für sich selber.
Genau, man wird informiert, wenn...
wenn irgendwas nicht stimmt.
Wenn etwas nicht stimmt, genau.
Also wenn man erkrankt ist oder so. Aber mir war auf jeden Fall immer wichtig, so die alle gleich zu behandeln und nicht irgendwie ein komisches Gefühl zu geben, oder?
Ja, es gibt ja auch keinen Grund. Also man
überhaupt
weiß, wenn man ein bisschen Ahnung hat von der Krankheit oder von dem Virus, dann weiß man ja, dass man mit denen relativ normal eigentlich umgehen kann. So, das ist eigentlich, dass man nicht irgendwie jetzt panisch irgendwie Angst haben muss, irgendwie denen zu nahe zu kommen oder so.
Ja, voll.
Man muss halt einfach nur gucken, wenn jemand blutet, dann passt man halt auf. So. Oder man guckt halt, dass man sich nicht irgendwie anspuckt oder sowas.
Ja.
Ja.
Ja. Aber auch da wissen halt auch viele Menschen einfach nicht,
wie übertragbar das ist. Ja, ja, genau.
Und
gibt's wahrscheinlich ähnlich viele Mythen wie bei der Menstruation.
Ja, es ist wirklich so.
Ja,
ich glaube, die hatten sogar mal in einem Video, was ich geguckt habe, einen Test gemacht, dass sie zweimal das identische Profil gemacht haben von einer Frau. Und in dem einen haben sie reingeschrieben, dass sie HIV-positiv ist und im anderen nicht. Und sie hatte halt so, ja, ich glaube, in dem einen so 7 Dates und im anderen dann 3 oder 4. Aber trotzdem haben sich auch Leute halt darauf ganz normal gemeldet. Mhm. Und sie war dann selber, weil sie halt positiv war, total überrascht von diesem Ergebnis, dass halt auch trotzdem sehr viele.
Ja, ja, es ist nicht so, dass jetzt alle irgendwie Idioten sind oder
nee,
so.
Nee, oder eigentlich finde ich es sogar ganz gut, weil es halt schon eine natürliche Selektion ist und so ein bisschen.
Ja, ja, klar.
Das ausschließt.
Ja, ja, also, genau.
Du,
also,
du willst ja auch keinen Typen kennenlernen,
der jetzt krasse Vorurteile hat oder
genau,
so. Ja, ja, oder
der damit schwierig ist oder so.
Genau. Ja.
Also finde ich auch immer mutig, wenn man damit umgeht.
Ja, ich finde Offenheit grundsätzlich gut. Also ja, voll. Auch mit sexueller Orientierung und sowas. Also wenn man einfach dazu steht oder so.
Voll.
Schon wichtig. Also ich weiß, dass immer noch viele sich damit sehr, sehr schwer tun.
Ja.
Auch heute noch. Und ja, also ich finde es irgendwie schade und traurig. Aber
ja.
Ich kenne aber auch Leute, die wie ich negative Erfahrungen gemacht haben, ja, wenn klar. sie sich geoutet haben und so. Und
das ist das aber wirklich auch traurig.
Das ist sehr traurig und schade. Und es macht es halt natürlich dann auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass Menschen damit hadern irgendwie. Ja.
Auf jeden Fall, weil es leider auch wirklich sehr viele dumme Menschen gibt,
also ja, ja,
die einfach sehr intolerant sind und Vorurteile pflegen.
Ist echt kein gutes Zeugnis für die Menschheit, dass das irgendwie im Jahr 2021 noch ein Thema ist, ne?
Ist
so Rassismus,
ist,
Homophobie.
Das ist richtig, richtig peinlich.
Ja,
also gerade, ich kann mich halt auch selber voll gut daran erinnern, in der Grundschule war meine beste Freundin Janette. Janette hatte einen afrikanischen Papa und eine polnische Mutter. Wunderschönes Mädchen. Also wirklich richtig schön auch. Und ganz lieber Mensch so und war halt meine beste Freundin. Und da wurde ich so das erste Mal mit dem Thema Rassismus auch zum Beispiel konfrontiert. Also habe ich so mitbekommen. Und ich dachte halt wirklich damals naiverweise, dass wenn ich halt mit ihr quasi groß bin oder erwachsen bin, dann wird das halt nicht mehr da sein. Also ich habe das halt wirklich geglaubt, weil ich dachte, okay, jetzt wissen das die Menschen vielleicht noch nicht, aber es gibt ja auch viele Menschen mit Migrationshintergrund hier. Und irgendwann werden die Leute ja schon verstehen, dass es ganz normale Menschen sind und dass wir alle gleich sind.
Ja, ja.
Und das habe ich halt wirklich geglaubt.
Ja,
das
ist schon krass. Also ich kann, also ich weiß, in meiner Schulzeit war, also ich komme ja eher aus dem ländlichen Bereich, so da gab es dann hier und da mal so einen Russen oder so, also es gab nicht so wirklich viele Mitschüler mit Migrationshintergrund.
Ja.
Und da war das irgendwie nie so ein richtig großes Thema, Rassismus. Also es war irgendwie klar so, ja, Rassismus ist kacke so, aber man war irgendwie so im Alltag wenig, war ich damit irgendwie konfrontiert oder so.
Okay.
Und ich weiß, dass es für mich damals auch irgendwie ganz klar war, dass es auch nie wieder so ein großes Thema wird. Also so das, also ich weiß, dass irgendwann mal, ich glaube, in irgendeinem Bundesland war die DVU auch irgendwie so eine rechte Partei. Die hatten dann irgendwie, glaube ich, mal so knapp 5% oder sind grob über 5% gewesen oder irgendwie sowas. Und dann war ich so, okay, krass. Und dann sind die aber bei der nächsten Wahl dann auch, glaube ich, wieder rausgeflogen aus dem Landtag. Oder und da war einfach so klar, okay, diese 5, da geht nie wieder was drüber. Es sind immer so mal so ein kleines Hoch und dann sind die aber auch wieder weg, die Rechten. So NPD war immer so beim Prozent oder sowas. Immer so klar, sehr, es gibt immer so ein paar, genau. Und dass sowas wie AfD und so jetzt nochmal wieder möglich ist, habe ich echt in meiner Schulzeit, wäre es für mich so, nee, das kann nicht. Also so dumm kann die Menschheit nicht sein, dass diese Partei, die so rechtspopulistisch ist, irgendwie nochmal so zweistellige Ergebnisse einfach erzielt. Und teilweise irgendwie in Dörfern oder im Osten irgendwie so teilweise ein Drittel oder 50% der Stimmen hatte in manchen Dörfern.
Ja.
Und da denke ich so, das wäre für mich einfach so unfassbar gewesen.
Ja.
Also war für mich unfassbar und jetzt ist echt schon ein Schock. Ein bisschen. Aber.
Das auf jeden Fall.
Ja. Und vor allem, dass es irgendwie so weltweit so einen Rechtsruck auch gibt. Das ist in vielen Ländern, so in Frankreich, in
Polen und so, genau.
Ja, ja.
Das ist schon überall schon auch so.
Ja, auch in Amerika mit den Proud Boys und so ein Scheiß.
Ja, es gibt es überall wieder.
Ja.
Also es ist einfach das Gegenteil eigentlich.
Was, ja, krass. Was obwohl das ganze Wissen irgendwie vorhanden ist, sind trotzdem immer mehr Leute gerade dafür offen. Und das ist irgendwie sehr, sehr traurig und schockierend.
Ist es auch.
Ja, ist eigentlich ein Comedy-Podcast, ne?
Ja, gut, wir haben jetzt so 24 Minuten oder 25 oder sowas.
Sollen wir kurz über die Zeugen Jehovas reden?
Ja, einfach mal über was Witziges.
Da wollte ich auch noch kurz drauf zurückkommen. Ich habe tatsächlich früher, ich habe das genossen. Ich habe tatsächlich, wenn die geklingelt haben, ich habe wirklich stundenlang
mit denen diskutiert. Du warst die reingelassen hat.
Reinlassen durfte ich nicht, das wollten meine Eltern nicht. Aber ich habe dann wirklich vor der Tür mit denen stundenlang diskutiert teilweise. Ja, ja. Ich bin auch mal zu denen hingefahren und so, weil ich halt...
Du hast keine Freunde und Langeweile.
Ich habe das genossen zu diskutieren. Weil habe die Bibel halt auch mal komplett gelesen so. Also ich kenne mich da ganz gut aus und das sind die halt auch nicht gewohnt.
Ja, okay, krass.
Und das war dann schon ganz, ganz lustig. Und gerade dieses Thema Blutspenden ist ja bei den Zeugen Jehovas echt ein krasses Ding. Also es gab ja wirklich auch schon Todesfälle, ja, weil die das verweigert haben. Weil die halt sagen, wir nehmen nur diese Kochsalzlösung.
Ja, wir nehmen kein Blut.
Und die beziehen sich halt auf so ein, zwei Bibelstellen, die halt quasi so wörtlich nehmen.
Ja.
Wo ich mir aber auch denke, so, ey, ihr glaubt an Jesus und das Leben und so, und der soll jetzt dagegen sein, dass jemand anderem Blut spendet, damit der leben kann, so. Was ist das denn für eine merkwürdige Interpretation des Glaubens?
Mhm.
Ja.
Ich finde die halt nicht so gut, weil die auch sich nicht zum Geburtstag schenken und so.
Stimmt, die feiern ja keine Geburtstage, ja.
Und da wäre ich halt raus. So, Blut, okay.
Aber vielleicht ist es deswegen genau die richtige Religion für dich, weil dann könntest du einfach meinen Geburtstag vergessen, ohne dass es Stress gibt.
Oh mein Gott, ja. Das stimmt natürlich.
Ja.
Aber dann will ich auch keine Geschenke kriegen.
Nee, das stimmt. Dann müsstest du auch keine machen.
Ja, das stimmt. Aber ich beschenke ja auch gerne Menschen. Ja. Also, wenn ich dran denke. Ja. Aber du hast auch was von mir bekommen.
Ich habe auch was von dir bekommen, ja.
Von daher,
Haben die schon mal bei dir geklingelt, Zeugen Jehovas? Hier in Köln?
Ich wohne sehr weit oben, zu mir kommt keiner.
Die geben spätestens in der zweiten Etage auf.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich, wenn Leute an der Tür klingeln, finde ich schon mal immer nicht so seriös. Weißt du, was ich meine? Ich meine,
ja, wie sollten die dich denn sonst erreichen?
Ja.
Anrufen, so Callcenter?
Ja, ich meine, es gibt Möglichkeiten, aber halt vorbeizukommen. Ich finde, es hat auch immer so ein bisschen was Gruseliges. Also ich kann mich so auch erinnern, so, da machst du die Tür auf, stehen so zwei Männer vom Roten Kreuz oder irgendwas mit so einer Spendenbox oder was auch immer. Und du denkst dann so, bist du allein zu Hause als Frau vielleicht? Machst die Tür auf, hast noch einen Bademantel an oder so, weil du gerade geduscht hast? Ja, komm vor. Und dann stehen die so vor dir, so voll nah an der Tür und du denkst einfach so, also weißt du, hast einfach so direkt so ein Bauchgefühl, okay, ich will hier eigentlich gerade nicht mit euch reden.
Ja,
also es ist mir dann zu nah manchmal.
Ja, verstehe ich.
Okay.
Ja.
So.
Stimmt, die waren auch mal bei uns. Ich weiß nicht, ob das Rotes Kreuz war oder irgendwas anderes, aber irgendwie so ein Spendendings, die waren auch mal, sind bei uns im Haus quasi von Stockwerk.
Also ich bin ja kein ängstlicher Mensch oder so, aber manchmal habe ich dann einfach kein
gutes Bauchgefühl. Nee, manchmal hast du keinen Bock, ja, das stimmt.
Nee, kein gutes Bauchgefühl.
Ja, und das heißt es ja, dass du keinen Bock drauf hast auf die Situation so.
Ja, also ich finde auch immer, wenn irgendjemand klingelt, ist halt nie ein günstiger Moment. Also entweder...
Sitzt du nicht manchmal zu Hause und denkst, ach, könnte ich jetzt nicht mal jemanden klingeln?
Habe ich mir selten gedacht bisher. Ja. Obwohl ich auch schon richtig witzige Gespräche hatte. Doch hier, das fällt mir gerade ein, war ein Typ mal und der war richtig witzig. Und ich habe den so hart zum Lachen gebracht im Flur. Da haben wir richtig lange gelacht und so. Mhm. Das war aber wegen Internet irgendwie, dass er uns irgendwie so eine Leitung verkaufen wollte. Und das Witzige war, dass wir halt in dem Moment wirklich irgendwie unseren Anbieter wechseln wollten oder so.
Okay.
Und dann war ich halt so mega... gut drauf an dem Tag. Also ich war einfach in Form, ne?
Mhm.
Und dann war ich halt so, wie ich war und der hat sich einfach kaputt gelacht über mich. Also ich habe eigentlich ein bisschen Comedy gemacht mit dem und so ein bisschen Witze und der dann auch gleich so, ja, willst du nicht bei uns anfangen zu arbeiten und so, ne? Und ja, ich war dann auch nett.
Krieg ich doch Rabatt auf das Internet, oder?
Ich habe ihm dann auch einen Kaffee angeboten, was zu trinken auf jeden Fall. So, das fand ich nämlich ganz nett. Und dann kam er rein und so, ach, schöne Wohnung. Und ich so, ja, erstmal so mein Kram weggeräumt. Aber dann fand er die Katze auch schön und so. Haben wir uns noch über Katzen unterhalten. Und das war ganz nett. Also,
Was hast du da abgeschlossen bei dem?
Er hat mir auf jeden Fall alles aufgeschrieben. Und ich musste mich dann noch mit meinen Mitbewohnern besprechen. Habe aber gesagt, dass sie sich bei dem melden sollen, ja.
Mhm.
Ich glaube, das haben wir gemacht.
Cool.
Ja. Es gibt auch positive Sachen, das stimmt. Also mit dem war es wirklich lustig.
Ja.
Aber es lag vor allem an mir.
Ja, ich glaube auch, dass die Erfolgsquote bei so Leuten, die von Haus zu Haus gehen, nicht mega hoch ist, so der Prozentsatz mit Abschlüssen. Also ich glaube, das funktioniert dann echt nur über Masse.
Es glaube ich, kommt drauf, auch immer drauf an, wie man ist.
Also ja, natürlich. Also du musst A, das können, du musst kommunikativ sein, du musst die Leute irgendwie so catchen können, verbal. Aber trotzdem sind, glaube ich, auch viele einfach so prinzipiell dagegen, mache einfach direkt die Tür zu oder so.
Ja, oder sie erst gar nicht auf.
Ja, genau.
Ich kann sie hören.
Ich würde gehen, wenn sie unterschreiben.
Ja.
Ich weiß, wo sie wohnen. Ja.
Ich glaube, wir wären ein gutes Team, so von Haus zu Haus. Kennst du schon unseren Podcast?
Ja, du würdest den Eisbrecher machen und ich würde da mit den Fakten kommen, ja.
Ja, Mann, ja. Wir sind ein richtig gutes Team.
Ja. Ja, wären wir echt.
Ja.
Wenn schön, irgendeine Firma daraus irgendeinen Scheiß verkauft haben will, meldet euch bei uns. Wir sind die Besten.
Schön, dass du dich für die Fakten dich bei den Fakten siehst und ich halt so.
Ja, also ich sehe dich einfach nur nicht bei den Fakten.
Ja, ich habe verstanden.
Ja. Du wärst, glaube ich, so fürs, damit die nicht zuknallen direkt. Und ich würde dann, damit so ein bisschen Smalltalk und so. Und ja, ich würde dann irgendwann so die Fakten einfließen lassen und den Vertrag rausholen.
Gut.
Ja.
Schön.
Mhm.
Das ist toll. Aber ich habe auch mal im Callcenter gearbeitet.
Mhm.
Es war so mein erster Job, als ich nach Köln kam.
Mhm.
Und ich hab einfach erstmal einen Job gebraucht. Das war bevor ich, also ein halbes Jahr später bin ich dann zur Make-up-Schule nach Frankfurt und wusste dann, was ich machen will, aber wusste ich halt erstmal nicht. Und dann habe ich erstmal echt im Callcenter angefangen, aber es war so merkwürdig. Es war über so eine komische Zeitarbeitsfirma irgendwie, wo ich mich eigentlich für eine ganz andere Stelle beworben hatte.
Ich würde gerne Chefin werden, ja, wir können hier telefonieren.
Ja, so in der Art war's. Und dann ging aber dieser ganze Bewerbungsgespräch, also dieses ganze Verlauf schon so lange und irgendwie war ich froh, dann überhaupt irgendwie einen Job zu haben, dass ich es einfach erstmal gemacht habe.
Mhm.
Und das Witzigste ist eigentlich daran, dass ich halt so, also ich bin ja normal sehr offen und kommunikativ, aber es gibt auch noch eine andere es gibt noch eine andere Seite, wo ich tatsächlich sehr schüchtern bin fast.
Mhm.
Also, keine Ahnung, wie man das sagen soll.
Ja, ich kenne die manchmal so ein bisschen, die Lara.
Ja, ich habe zum Beispiel nie angerufen, um Essen zu bestellen oder so. Ich bin sehr froh, dass es das Internet gibt und man das online machen kann. Und ich mag es auch überhaupt nicht, die Türen aufzumachen. Es kommt ein bisschen auf den Tag drauf an.
Ja.
Also wenn ich mich gut fühle, und selbst, dann mache ich das auch und habe auch Spaß dabei.
Ja. Aber es ist schon so, wenn wir Essen bestellen, wenn ich bei dir bin, dann gehe ich immer zur Tür.
Du gehst immer zur Tür, weil ich das halt nicht mag. Ja. Ich finde diesen Bezahlvorgang alleine so unangenehm.
Ja gut, das ist ja oft dann schon
online. Aber dann musst du trotzdem Trinkgeld zustecken. Genau.
Und aber das geht mittlerweile auch bei Lieferanten, geht das online mittlerweile.
Ja, aber ich fühle mich da einfach nicht wohl bei. Also ich gebe auch immer Trinkgeld, aber ich fühle mich einfach in diesem ganzen, ich mag das nicht.
Okay.
Und ich hatte auch damals halt so hart Probleme und also mittlerweile ist es viel besser geworden, aber früher war ich halt krass schüchtern, habe ich nie telefoniert. Dann habe ich im Kostenzahl gewagt.
Und ich glaube, das ist was für mich.
Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich musste Strom verkaufen.
Hm?
Und ich hatte halt auch keine Ahnung von Strom. Ne? Also so gar nichts. Ich wusste so, dass man in Kilowatt zählt. Ne? Aber wie viel so ein Haushalt verbraucht oder
Kilowattstunden, ne? Ja.
Ja, aber gar nichts wusste ich sonst, ne? Und dann war es aber sehr witzig, dann hat mich noch so ein Typ eingearbeitet, der mich auch so ein bisschen gut fand. Auf jeden Fall hat er die ganze Zeit nur so wollen losgekauft, einen auf Inder gemacht am Telefon und so Leute verarscht und so. Ich meine, ich hatte Spaß mit ihm, aber es war trotzdem dann schwierig, als ich ans Telefon musste selbst.
Mhm.
Und ich weiß nur, dass ich das erste Mal so richtig hart Überwindung mich das gekostet hat, dann auf Start zu drücken und dann zu telefonieren. Mhm. Aber ich habe am ersten Tag direkt 2 Abschlüsse gemacht irgendwie.
Cool.
Und war dann, ich glaube, nach einem Monat so die Beste oder so mit. Mhm. Also wir hatten immer so Kreuze, wie viele Verträge wir gemacht haben. Und ich war dann echt immer richtig gut.
Ja.
Ich habe dann immer so 11, 16 Abschlüsse am Tag oder so. Was halt dann echt gut war. Und ich habe schnell telefoniert.
Mhm.
Und später war das dann ganz praktisch, weil ich das halt immer mal wieder so nebenbei irgendwie gemacht habe. Aber da ist es halt vor allem auch wichtig, dass man halt einfach so, man hat ja nur seine Stimme.
Ja.
Und da viel reinzulegen und ja, sympathisch quasi zu klingen und aber auch auf die Person einzugehen.
Ja, ja, genau.
So, ob man die gerade richtig erwischt und was auch immer und so ein bisschen, keine Ahnung. Manchmal rufen einen auch Leute an, wo du denkst so, nee, so hört dir doch keiner zu.
Ja, ja.
Weil das schon so demotivierend ist und so gedrückt.
Oder manchmal auch einfach, also so, das habe ich auch, wenn ich angerufen werde von so Callcentern.
Die einfach irgendwie was runterleiern und einfach nur.
Ja, oder so sogar so hakend. Also dass sie, die können keinen flüssigen Satz bilden.
Ja.
Also das finde ich ganz schlimm. Ja. Und dann die Vorstellung, mit denen irgendwie 10 Minuten über irgendwas zu diskutieren oder so. Nee, also es geht einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich habe dann nochmal in Frankfurt am Main auch nebenbei im Callcenter gearbeitet, aber da habe ich so Terminvereinbarungen für eine Versicherung gemacht. Und da war es ganz witzig, fand ich auch. Da wurde ich eingearbeitet von so einem Mann, der das halt schon sehr, 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 sehr viele Jahre gemacht hat. Und der hat sich halt so richtig an seinen Text gehalten. So richtig, hallo, mein Name ist hier, ich melde mich von der... Und halt so, bei jedem Gespräch,
Ja, finde ich grausam.
Und ich dann so, ja, okay, kann ich jetzt so, ne? Dann bin ich so ran, ich so, ja, hallo, wir sind von der... Mein Name ist... Und er so, nein. Hättest du sein Gesicht sehen sollen. Er so, nein, das ist ganz falsch so. Weil ich halt den Satz umgeworfen habe und halt so gefreestylt habe und halt einfach frei gesprochen habe. Und dann war es so witzig, weil du hast so richtig, gesehen, wie er so, nein, so geht das nicht. Und dann kam aber meine Chef und meinte so, nee, lassen Sie mal, das macht sich schon super.
Ja.
Und dann war es ganz gut. Da habe ich direkt einen höheren Stundenlohn gekriegt und gut gearbeitet wirklich. Und
er liest heute noch seinen Text ab.
Wahrscheinlich. Ja. Ich konnte, also für mich war das damals voll wichtig, weil in der Make-up-Schule, das war halt so vormittags und dann hast du halt richtig schlimme Make-ups zum Teil. Also wir hatten auch Haare gemacht und wir hatten dann zum Beispiel mal das Thema Sleek-Look. Und dann hatte ich halt immer wie so einen nassen Wetthaar. Also als wären die so am Kopf so richtig eklig. Und dann hast du halt manchmal zum Beispiel auch, also entweder hatte man die Möglichkeit, also ich hatte so 13 Minuten nach Schulschluss bis zu meiner Bahn, die zu meiner Arbeit gefahren ist. Also ich hatte so 13 Minuten Zeit. Und in der Zeit konnte ich mir überlegen, ob ich mich entweder abschminke oder geschminkt hingehe. Und die Leute dort im Büro wussten ja nicht, was ich mache. Und ich habe mich auch kaputt gelacht, weil entweder dachten die sich, okay, entweder ist sie ungeschminkt. Oder ich komme so mit Smoky Eyes. Und so hat richtig übertrieben zur Arbeit. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es war so richtig krass. Aber manchmal hatte ich keinen Bock, mich abzuschminken. Hatte schwarzen Lippenstift, schwarze Smoky Eyes. Das war mir so egal. Aber es war so hart witzig.
Und die Leute haben gedacht, so, die hat echt gar keinen Stil.
Ja, voll, Mann. Und vor allem, ich wurde ja auch geschminkt von anderen und wir haben es ja erst gelernt. Und das hat man halt auch gesehen, ne? Es war halt echt hart.
Was heißt, es wurde so mit der Zeit langsam besser?
Es wurde am Ende besser, aber auch die Themen wurden halt krasser. Vom Beauty-Make-up bis zum Trans-Make-up dann quasi.
Ah, okay. Ne?
Und es war halt echt immer heftiger so. Mhm. Und das war schon witzig. Aber ich hätte halt niemals als Kellnerin zum Beispiel arbeiten können oder weil klar. Ich habe halt einen Job gebraucht, wo man mich nicht unbedingt sieht.
Ja. Weil ich halt so wie als Podcast.
Genau, weil ich halt den ganzen Tag gearbeitet habe, von morgen bis abends. Und sonst hätte ich erstmal nach Hause gemusst, mich duschen, fertig machen und so.
Ja.
Und deswegen war es dann echt ganz praktisch. Ja. In welchen Berufen wären wir noch gut zusammen, Michael?
Ich glaube, wir würden als Schauspieler ganz gut funktionieren. Mhm. In so bestimmten Rollen zumindest. Also sehe uns jetzt nicht in so einer klassischen romantischen Komödie, so als Paar, sondern mehr so als Sitcom oder sowas.
Ja, Mann.
Ja.
Ja, das würde gehen.
Das wär, glaube ich, funktionieren.
Ja.
Und sonst weiß ich nicht, was könnten wir dann noch machen?
Musik?
Oh, ja, ich glaube, wir wären ein gutes Duo, ja.
Voll.
Ja. So, wir treffen zwar beide irgendwie kaum Töne.
Nee.
Aber es ist einfach dann diese Energie, weißt du, diese Energie.
Wir fühlen es.
Wir fühlen es und das würden die Leute halt auch fühlen.
Also Michael und ich, wir telefonieren ja oft.
Ja.
Also eigentlich täglich.
Ja, fast, ja.
Ja, kann man so sagen, so mit Ausnahmen.
Ja.
Und wir telefonieren zum Beispiel auch manchmal nachts, wenn ich nicht schlafen kann oder so, oder du.
Ja, ich kann dann oft nicht schlafen, wenn mich jemand anruft, aber.
Ja, wir telefonieren schon viel.
Ja.
Und, keine Ahnung, wir telefonieren echt auch viele Stunden am Tag so.
Und spinnen dann auch viel rum.
Wir spinnen viel rum. Wir machen echt oft, also am Ende singen wir irgendwie irgendwelche schlechten Schlager. Oder
die dürfen wir jetzt nicht wiedergeben wegen GEMA.
Aber
und damit ihr nicht aus den Ohren blutet.
Aber
machen wir manchmal.
Ja,
wir singen manchmal richtig grausame Sachen.
Ja,
aber
und
auch
lachen
so.
Dann aber auch.
Ja, voll.
Ja.
Also.
Das ist schon schön. Also, keine Ahnung, irgendwie hat man dann zum Beispiel seinen Laptop auf dem Schoß. Und dann habe ich mal das Handy auf der Brust mit Lautsprecher. Und dann vergesse ich ja manchmal, dass ich telefoniere. Dann sagen wir so 5 Minuten gar nichts. Und dann lacht wieder jemand. Und dann denke ich, ach so, er ist ja noch dran. Und dann, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube, in so Zeiten von Corona ist es vielleicht auch normal, so dieses einfach nicht alleine zu sein oder so.
Hm, stimmt, wir machen das auch erst seit Corona.
Ja. Für mich ist es manchmal anstrengend, wenn ich jetzt so Freunde habe und alleine jetzt morgens immer zwei Leuten schreiben muss. Hey, guten Morgen, Sandra, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Und
dann wenn es zu viel wird, musst du mir auch nicht schreiben.
Okay.
Ja,
ja, ich krieg's schon hin. Mhm. Ich bin froh, dass er nicht eifersüchtig ist. Sonst hätte ich halt wirklich ein Problem.
Ja. Ist auch gut, dass ich nicht eifersüchtig bin, ne?
Richtig, du warst auch vorher da.
Ich war vorher da. Ja. Ich bin der Platzhirsch hier.
Ja. Ich hab immer gesagt, dass ich deine Freundin mal hassen werde. Dass ja, ich jetzt schon eifersüchtig bin.
Ja.
Aber ein bisschen ich Angst mag davor. Sie nicht.
Ich habe ein bisschen Angst davor, sie dir vorzustellen, wenn sie dann irgendwann da ist.
Sie wird mir auf jeden Fall nicht gut genug für dich sein.
Ja, ja.
Oh mein Gott.
Ja, wahrscheinlich.
Also, wenn da draußen jemand ist, der sich für Michael interessiert, der kann sich erstmal bei mir melden.
Kann sich bei Lara bewerben. Und wenn ihr ins Recall kommt, dann dürft ihr mich kennenlernen.
Ja.
Na.
Du musst dann auch noch Ja oder Nein sagen.
Naja, das ist, ja.
Also eigentlich...
Das ist nett, dass ich da auch kurz mitreden darf.
Ja, das will ich schon sagen.
Hm.
Letztendlich musst du die Person ja auch küssen.
Ja, ja.
Und auch intim mit der werden.
Ja.
Vielleicht.
Ja.
Ja, und auch mit der reden.
Oh, das auch noch?
Ja, manchmal auch reden.
Ja, ja. Da ist dann das, wo du am meisten eifersüchtig bist, ne? Wenn ich mit der rede.
Ja, wenn du ihr hilfst und Tipps gibst, so.
Ja.
Finde ich nicht so gut.
Nee, das hätte sie gerne exklusiv.
Besser nicht, okay?
Ne? Ja. Ich suche jemanden, der im Leben steht und keine Hilfe braucht.
Ja, dann bin ich sauer, weil sie das alles alleine kann. Also, das wird nichts. Können wir drehen und schieben, wie wir wollen.
Keine Chance. Ich muss Junggeselle bleiben.
Ja, aber das ist auch doof.
Ja, das ist richtig.
Weil dann fühle ich mich auch schlecht, wenn ich so sage, oh mein Freund, aber so süß. Er hat so Pancakes gemacht und war einkaufen. Ich durfte noch so im Bett liegen bleiben. Und dann hat er mich geweckt und dann gab es Essen. Und ich da denke ich mal so, ah, das, ja. Und du so?
Ja.
Ja.
Ich habe deine Probleme gelöst, Lara.
Muss ja einer machen.
Auch. Einer muss es machen.
Ja, aber ist schon auch gut, einen besten Freund zu haben und auch einen Freund.
Naja, weil du bist schon ganz gut aufgestellt, ne?
Ich bin voll gut aufgestellt.
Ja.
War auch viel Arbeit.
Mhm.
Muss man auch investieren.
Ja.
Verstehe jetzt nicht deine Reaktion
gerade. Nee, ne?
Nee.
Mhm.
Aber ja, alles richtig gemacht.
Ja. Schön.
Ja.
Ich habe noch eine Info, was unseren Podcast angeht für dich, Lara.
Ja.
Wir hatten unseren ersten Hörer im flächengrößten Land der Erde.
Cool.
Nämlich in?
Russland?
Ja.
Ja, oh mein Gott.
Wir hatten unseren ersten Hörer in Russland.
Ich hatte gerade echt Schiss.
Ja. Lara und Erdkunde.
Nein, Erdkunde war immer gut. Aber das vielleicht größte Land ist Russland.
Ja.
Ja.
Richtig, ja. Mit ordentlich Vorsprung. Ich glaube 17, irgendwas Millionen Quadratkilometer.
Ja. Cool.
Und Platz 2, 3 und 4 haben irgendwie was mit 9, Millionen. Das sind dann Kanada, China und USA.
Ja.
Mhm.
Schön.
Ja.
Toll, Russland.
Russland. Putin hört uns.
Ja, weiß jetzt nicht, ob er.
Ja, vielleicht auch seine Tochter.
Ja, die mittlerweile Sputnik 5 bekommen hat und hoffentlich geht's ihr gut.
Ja, wir hoffen.
Oh.
Da hast du geknarzt an.
Ich habe mein Mikro. Bein bewegt.
Ja. Apropos Bein bewegt, die Kategorie müssen wir natürlich auch noch machen heute.
Und jetzt heißt es wieder, Michael speckt ab. Wie lief es diese Woche?
Ja, letzte Woche war der Stand 119,5 und gestern Abend am 31. Januar war der Stand 118,5, also exakt ein Kilo runter.
In einer Woche?
Ja, und perfekt. Damit habe ich insgesamt im Januar 5,5 Kilo abgenommen, also 500 Gramm mehr als geplant.
Mega.
Und bin sehr zufrieden, läuft sehr, sehr gut.
Mensch, das war... Was für eine Stimme, die du das gesagt hast.
Ja, einfach mal kurz ab. Ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben schon so viel geredet. Wir hatten ja noch ein bisschen was auf dem Zettel für heute. Wir müssen unsere Empfehlung machen und ich wollte eigentlich noch ein bisschen anfangen mit über Comedy zu erzählen. Wir hatten ja überlegt, dass wir da so jede Woche so einen Ticken erzählen.
Ja. Hast du dir überlegt, richtig?
Auf Nachfrage unserer Hörer habe ich mir das überlegt, ja. Ich würde dann heute einfach was relativ Kurzes erzählen, damit wir noch unsere Empfehlungen runterkriegen in der Stunde.
Ja.
Und zwar würde ich dann heute, was erzähle ich denn da? Ich erzähle mal, wo man so auftreten kann, was es so für unterschiedliche Formate gibt, wo man als Künstler auftreten kann.
Okay.
Cool. Da fangen wir an. Eigentlich gibt es so insgesamt so 5 unterschiedliche Punkte, die man unterscheiden kann, grob.
Mhm.
Das erste ist das, wo quasi jeder anfängt. Das sind
Open Mics.
Richtig, Open Mics. Das heißt, offene Bühnen, da haben Leute ihre allerersten Auftritte in der Regel. Es sind aber auch immer wieder Leute da, die das schon eine ganze Weile machen und da ihre neuen Sachen einfach testen. Das heißt, man hat dann meistens so zwischen 5 und 10, vielleicht auch mal 15 Minuten Zeit aufzutreten. Es gibt in der Regel keine Gage, höchstens mal so Freigetränke in der Location, wo das stattfindet.
Ja.
Und kann sich da ausprobieren, kann neue Sachen ausprobieren. Und
eben das erste Mal auch auftreten.
Genau. Kann seine Bühnenunschuld verlieren. Ja. Die nächste Stufe sind dann sogenannte Mix-Shows.
Mhm.
Die funktionieren so, dass es da in der Regel einen Moderator gibt und dann gibt es so 3, 4, 5 unterschiedliche Künstler, die dann entweder so 2x10 Minuten spielen, also in der ersten und zweiten Programmhälfte, oder ein Set, so 15 Minuten, 20 Minuten.
Ja.
Das ist in der Regel dann auch bezahlt. Fängt so bei kleinen Gagen an, so weiß nicht, so 50 Euro, geht aber auch Richtung ein paar 100 Euro, je nach Größe der Show. Bekannte Shows sind da zum Beispiel Quatsch Comedy Club oder Nightwash.
Mhm.
Genau, das ist dann die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe wären dann Solo-Auftritte, also Solo-Programme. Das ist dann, wenn man kompletten Abend alleine spielt, das heißt, man ist irgendwie in einem Theater oder so. Leute kommen, um sich quasi das Programm nur von dir anzugucken. Das ist dann Solo-Programm, genau.
Geht im Schnitt so 90 Minuten.
Genau, 90 Minuten, kann auch länger, kann auch 2 Stunden sein, 2,5 Stunden. Manche übertreiben es, machen über 3 Stunden. Aber
da hört aber keiner mehr zu und lacht auch keiner mehr.
Ja, kommt drauf an, wer es macht. aber so 90 Minuten ist eigentlich so Standard. Mhm. Ja, genau. Der vierte Punkt ist dann TV. Also es gibt auch Shows, wo man als Stand-Up-Comedian auftreten kann. Früher war es zum Beispiel TV Total, hatte eigentlich immer einen Stand-Up-Comedian in jeder Show. Mhm, dann gibt es auch da wieder den Quatsch Comedy Club oder Nightwash, die ja auch im Fernsehen präsent sind, wo man dann so oft so 5, 6 Minuten auftreten kann. Genau. Und der letzte Punkt betrifft eigentlich so alles andere. Den würde ich mal grob als Gala-Geschäft bezeichnen. Das heißt, es gibt oft Firmen, die so, weiß ich nicht, Betriebsfeiern machen und dann Künstler da haben.
Weihnachtsfeiern
ganz viel. Kann aber auch mal sein, dass irgendwie jemand 60 wird und sagt, ich habe Geburtstagfeier, ich habe 50 Leute eingeladen, ich möchte auch einen Künstler da haben. Und oder eine Hochzeit. Hin und wieder wird man da als Stand-Up-Comedian auch mal gefragt.
Ja.
Und aber gerade so Firmenfeiern, muss ich sagen, sind zwar oft so mit das, was am besten bezahlt wird.
Ja.
Aber es ist auch oft am schwierigsten, weil im Vergleich zu so einer normalen Comedy-Show ist es halt so, dass die Leute halt freiwillig da hingehen und halt Bock drauf haben. Und bei so einer Firma ist halt dann oft einer, der entschieden hat, dass jetzt ein Comedian da auftritt. Und die Leute sind nicht zwangsläufig offen für das, was dann präsentiert wird oder haben vielleicht schon den ganzen Tag gearbeitet. Genau, oder trinken. Trinken oft vor allem.
Ja.
Haben schon den ganzen Tag gearbeitet.
Oder wollen nicht zuhören.
Genau, und denken sie jetzt, ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen entspannen. Jetzt muss ich dem da 20 Minuten zuhören. Kein Bock. Kann aber auch sehr schön sein. Also es ist nicht zwangsläufig schlecht, aber es ist immer so ein bisschen ungewisses Terrain.
Terrain.
ungewisses Terrain, ja. Ja.
Schön.
Ich glaube, nächstes Mal erzähle ich so ein bisschen dann über einen typischen Alltag als Comedian, falls es sowas gibt. Also da gehe ich dann nächstes Mal, glaube ich, ein bisschen drauf ein.
Ja, machen wir dann nächste Woche.
Genau, das war jetzt mal kurz so, was es einfach so an Formaten gibt.
Also man fängt auf jeden Fall mit Open Mics auf.
Ja.
Die findet ihr an.
Man fängt Man fällt bei Open Mics auf und fängt da an.
Genau.
Das Schöne ist aber, das muss man vielleicht noch sagen, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Open Mics gibt, die auf Stand-Up spezialisiert sind. Als ich angefangen habe, da gab es das noch gar nicht. Also es gab keine Show, die nur Stand-Up Open Mic gemacht hat. Also es war dann oft so, dass du dann zwischen zwei Musikern oder einem Jongleur und einem Zauberer aufgetreten bist als Comedian. Und da muss man sagen,
gibt's aber heute auch manchmal noch.
Gibt's noch, ja, aber es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele Shows, wo wirklich ein Stand-Up-Comedian nach dem anderen kommt. Zum Beispiel die New Material Night, die ich bis kurz vor Corona jeden Sonntag in Köln moderiert habe. Da ist dann ausschließlich Stand-Up erlaubt und
da kann man sich zum Beispiel auch bewerben. Also,
da kann man einfach hinkommen.
Muss man da nicht?
Bei vielen Open Mics muss man sich vorher bewerben oder Spot posten, aber bei der New Material Night kann man einfach abends hinkommen, sich in die Liste eintragen und dann...
Wer zuerst kommt, mal zuerst.
Jein, also nicht ganz, aber
ich gucke halt... Weil es ein bisschen nach Anfahrt...
Genau, also ab zwischen 19 und 19.30 können die sich in der Liste eintragen und dann können maximal so 10 bis 12 auftreten und dann gucke ich, wenn es halt mal mehr sind, es kam teilweise vor, dass es dann irgendwie 16 waren oder so, dann gucke ich halt so, wer kommt von weiter weg, der darf dann eher auftreten oder wer war die letzten 3 Wochen schon da und ist aufgetreten, ja. Der muss dann mal
passieren. Aber grundsätzlich kann man, also ich meine, wir haben ja deutschlandweite Hörer und auch in Russland und sonst wo.
Ja, Norwegen und USA, ja.
Also man muss halt einfach gucken, wo man auftreten möchte. Ich würde vorher raten, wenn man seinen ersten Auftritt plant, mal selber hinzugehen als Gast.
Kann man machen,
und
ja.
Und sich das erstmal angucken.
Ja.
Aus der Sicht des Publikums, um erstmal den Moderator zu sehen.
Das machen auch viele, ja.
Ja, habe ich auch gemacht.
Ich nicht.
Ich schon. Und erstmal so ein Gefühl bekommen, wie sich der Raum anfühlt.
Genau.
Die Stimmung,
wie
die Menschen.
Wie ist so der Ablauf und so, wie funktioniert das, wie werden Künstler auf die Bühne geholt.
Genau. Also ich war zweimal da, um halt auch zu gucken, so wie es beim zweiten Mal.
Ja.
Weil die Energie ist ja auch immer eine andere und
genau.
Stimmung und auch die Künstler und so. Also so ein ganzer Abend, da wirkt sehr viel mit, wie es wird. Aber das kann man zum Beispiel sehr gut machen und oft muss man dann halt irgendwie bei Facebook oder irgendwie so im Internet halt
Spot schreiben.
Genau.
Ja.
Und dann kommt man ins Line-Up.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja.
Schön.
Genau.
Coolie.
Ja.
Dann kommen wir doch zu unseren Empfehlungen noch, oder?
Die Empfehlung
der Woche. Mein Gott, ich habe diesen Button einfach vergessen.
Du hast dich voll erschreckt gerade so. Was macht der hier mit Tütütü? Sie ist neu, die Rubrik. Ich habe jetzt zu viel erzählt. Fang du an mit deiner Empfehlung.
Ja. Ich war so richtig schlecht vorbereitet. Du kamst so, ich so, hast du schon eine Empfehlung? Und mir jetzt schnell überlegt, was ich heute empfehlen kann.
Ja.
Wie in der Schule so ein bisschen früher.
Ja.
Aber ich habe so viele Sachen, die ich empfehlen kann, deswegen gar kein Problem.
Okay,
gar kein
Problem. Ich hätte sonst gesagt, wenn da irgendwie wenn's ein bisschen knapp ist, dann könnten wir uns einfach jede Woche abwechseln und jeder macht nur eine Empfehlung.
Nein, jeder macht seine.
Okay.
Ich empfehle, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen.
Ah, ja. Was ist denn ein Dankbarkeitstagebuch, Lara?
Musst du das so machen, bitte?
Ja.
Ich
glaube nicht, dass jeder weiß, was das ist.
Genau, aber...
Das ist ein Tick weit wahrscheinlich selbsterklärend.
Ja, ich würd jetzt drauf zurückkommen. Also, ein Dankbarkeitstagebuch ist sehr gut, um seinen Tag ein bisschen zu planen und zu reflektieren. Ich habe mir jetzt eins von einem relativ bekannten Autor bzw. Verlag gekauft. Das 6-Minuten-Tagebuch quasi, wo man morgens 3 Minuten und abends 3 Minuten investieren soll, um halt eben gewisse Fragen zu beantworten. Da gibt es aber auch ganz unterschiedliche, also entweder kann man sich selber so ein Buch anlegen, obwohl ich für den Anfang auch raten würde, vielleicht so ein vorgeschriebenes quasi zu nehmen mit Fragen, weil man vielleicht nicht genau weiß, was man da sich so fragen soll. Aber es ist eine ganz tolle Sache, um sein Leben so ein bisschen zu planen und zu reflektieren und auch sich in Dankbarkeit zu üben. Einfach mal wirklich zu überlegen, für was bin ich dankbar im Leben? Weil es sind halt nicht nur große Sachen, sondern halt auch kleine. Also ich glaube, das ist mitentscheidender Punkt, um glücklich zu sein, dass man ja auch die kleinen Dinge des Lebens wieder sieht und wertschätzt. Also nicht nur, was halt oft im Alltag so untergeht, Dinge, man alles für selbstverständlich wahrnimmt, dass man Dach über dem Haus hat.
Da fällt mir eine kleine Story ein, die ich letzte Woche erlebt habe. Ich war auf dem Weg zum Einkaufen. Und ich wohne ja im 4. Stock, wie alle unsere Hörer wissen. Und ich war gerade so vor der Tür und es war richtig krass am Regnen. Ich war aber zu voll, nochmal wieder hochzugehen. Und dann kam mir nach so ein paar Metern mein Vermieter entgegen, der im selben Haus wohnt wie ich. Und der war ja quasi schon wieder fast zu Hause und hat mir dann einfach gesagt, hier, nimm meinen Schirm. Und bin ich mit seinem Schirm quasi dann einkaufen gegangen.
Das ist süß.
Ja, war sehr nett von ihm. Und ich habe ihm dann so als kleines Dankeschön, als ich ihm den Schirm wieder hingestellt habe, so eine kleine Packung Raffaello draufgepackt. Ja. Und das fand er dann wieder super schön. Hat mir irgendwie geschrieben und war voll dankbar dafür, hat sich voll gefreut.
Ja, ist auch süß. Ja,
das sind so Kleinigkeiten. So, sowas könnte man dann zum Beispiel eintragen. In
das ganz Tagebuch. Genau. Ja. Also am Abend ist zum Beispiel ein Punkt, was habe ich Gutes für jemand anderen getan?
Mhm. Und was haben Gute auch für andere Gutes für mich getan auch?
Nein.
Ah, okay.
Nee, das steht da nicht. Aber es gibt halt auch verschiedene Bücher. Mhm. Aber das könnte man ja zum Beispiel, für was man dankbar ist, ja, mit einfließen lassen. Ja. Und ja, ich finde es auf jeden Fall eine ganz schöne Achtsamkeitübung, um halt auch in sich zu gehen, mhm, und erstmal auch bewusst zu werden, wie dankbar man für das alles sein kann, was wir haben. Weil gerade in Deutschland sind wir schon sehr privilegiert auch, ja, und keinem von uns muss es hier wirklich schlecht gehen oder geht es schlecht, mhm, wenn man das mit anderen Ländern und so weiter vergleicht. Und von daher ist es ganz schön, um einem das nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Und es hat ein bisschen, also man muss ein bisschen Zeit investieren, aber es ist auch eine Gewohnheitssache und es kann einfach zum schönen Ritual werden und soll tatsächlich auch viel glücklicher und zufriedener machen. Mhm.
Und das läuft dann über ein Jahr oder wie lange ist das?
Genau, also eigentlich sollst du es halt jeden Tag machen, mhm, und so ein Buch ist halt für ein Jahr, mhm, ausgerichtet.
Cool. Mhm. Schön.
Ja, ich mache es halt jetzt erst so seit Anfang des Jahres, mhm, aber ich fühle mich ganz wohl damit und man kann dann zum Beispiel auch am Ende des Monats immer so eintragen, ob man glücklicher, zufriedener und so weiter geworden ist, in welche Richtung das gegangen ist, mhm, und halt auch das alles so ein bisschen überblicken. Mhm. Und dann sieht man auch so, insgesamt hatte man vielleicht gar nicht so viele schlechte Tage in einem Jahr oder in einem Monat. Wie es einem vielleicht
gerade vorkommt oder so.
Genau. Ja. Und das ist halt eigentlich ganz schön.
Mhm. Cool.
Nicht einfach so in den Tag zu leben, sondern halt auch wirklich so ein bisschen zu planen. Bewusster,
ja.
Bisschen bewusster zu machen, ja, privat als auch beruflich. Was sind denn überhaupt meine Ziele? Mhm. Und das so ein bisschen zu fokussieren, ist ganz praktisch.
Ja, klingt gut.
Ja, das ist mein Tipp für euch. Besorgt euch ein Dankbarkeitstagebuch oder schreibt auf, für was ihr dankbar seid.
Cool.
So, Michael.
Ja, jetzt bin ich dran.
Du darfst.
Danke. Ich habe tatsächlich schon wieder eine Serie, wie beim letzten Mal auch. Und zwar eine Serie, die du schon mal erwähnt hast in unserer Folge, wo wir über Filme und Serien geredet haben. Da habe ich gesagt, die steht auf meiner Liste, die muss ich noch gucken. Die habe ich jetzt geguckt. Und zwar die Serie Das Damengambit. Mhm. Das ist eine Miniserie. Das heißt, es gibt nur 7 Folgen.
Leider.
Leider, ja. Aber auch nicht leider. Weil
Die Geschichte ist erzählt
und sie ist von vorne bis hinten genauso perfekt. Also ich habe die Befürchtung vielleicht, dass jemand jetzt auf die Idee kommt, eine zweite Staffel zu machen, weil es so krass erfolgreich war, weil es war wirklich erfolgreich. Ich glaube, im ersten Monat haben es über 60 Millionen Leute auf Netflix gesehen. Mhm. Ich glaube aber, dass es der Serie schaden würde. Genau, es ist eine kleine Miniserie, 7 Folgen, kam letztes Jahr raus, gibt es auf Netflix. Ich will zum Inhalt jetzt gar nicht viel verraten. Es geht einfach um Mädchen, junge Frau, die ein großes Talent für Schachspiel hat. Alles andere sollte man sich selbst angucken. Also ich glaube, Spoiler würden das auch so ein bisschen verderben. Und meine Guckempfehlung, gerade wenn man jetzt so sagt, so Serien sind nicht meins, weil das immer über Jahre geht und so, das ist relativ schnell weggeguckt in einer Woche.
Und, in einer Nacht.
Bei dir in einer Nacht fast, ne?
Ja. Ich habe 6 Folgen in einer Nacht geguckt und die 7. am nächsten Tag.
Ja, also mich hat
ich
auch direkt.
Weggesuchtet,
ich also ich habe mich selbst ein bisschen diszipliniert. Also mich hat es auch direkt in der ersten Folge gekriegt, weil es super, super gut gemacht war. Ich habe mich dann aber selbst gezwungen, maximal 2 Folgen am Tag zu gucken, damit ich ein bisschen länger was davon habe.
Also alles an dem Film passt. So die Geschichte, das Make-up, die Kostüme.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler. Die
Locations. Das
Drehbuch.
Es ist perfekt besetzt, wirklich alles top. Ja,
wirklich toll. Und auch von vorne, wirklich bis Ende, also auch ein tolles Ende.
Ja, alles.
Richtig stimmig und toll. Also guckt euch das da mal
an. Ich finde halt jetzt nicht so cool, dass sie dann stirbt am Ende, aber... Manu, Spaß.
Ja. Bevor du es den Leuten noch mehr versaust, beenden wir doch die heutige
Aber schön, dass du was vorschlägst, was ich schon mal vorgeschlagen habe.
Also. Du hast es erwähnt, als du in deiner Aufzählung von Sachen, die du geguckt hast. Und ich habe es jetzt gesehen und ich muss sagen, das ist eine Sache, die kann man ruhig noch mal erwähnen.
Okay.
Ja.
Sehr schön.
Ja, ich würde sagen, wir haben Stunde voll.
So sieht's aus.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Es war sehr schön mit euch.
Ja.
Bleibt sauber, trocken und höflich.
Ja, falls ihr irgendwie eine Apple-ID habt oder so, lasst uns mal gerne 5 Sterne da.
Genau.
Und ansonsten folgt freuen uns wir uns.
Instagram.
Genau,
Facebook. Instagram, Facebook.
Schreibt uns. Schreibt uns und
genießt euer Leben, seid dankbar.
Empfehlt uns weiter. Und und schreibt in euer Dankbarkeitstagebuch, wie dankbar ihr für diesen Podcast seid.
Habe ich heute reingeschrieben.
Ja?
Ja.
Ah, cool.
Okay.
Schön, dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.